Ein Vortragsmarathon nähert sich dem Ende und einer muss den letzten machen. Wir freuen uns aber, dass es nochmal ein schönes Thema ist, Computerviren und Linux. Hallo, wie so denn das? Der Eisentraut von F-Secure. Ich übergebe das Wort.
Der Eisentraut, ich komme ursprünglich aus Dresden, deswegen komme ich gerne mal hier auf Heimaturlaub quasi, immer wieder jedes Jahr nach Chemnitz. Ich wohne mittlerweile in Finnland. Wetter aktuell ziemlich ähnlich, also ist nicht so schlimm. Und ich arbeite bei F-Secure, das ist ein Antivirus-Hersteller. Es sind natürlich noch andere Antivirus-Hersteller, aber ich... Ich bin da jetzt nicht der Virenanalyst, der da die Bits und Bytes analysiert und disassembled und so. Also wer da jetzt hier so die derartige Details erwartet, muss ich leider enttäuschen. Wer mich schon kennt von vergangenen Jahren hier, ich komme ja eigentlich aus dem Datenbankbereich. Ich bin aktiv im Postgres-Projekt und das ist auch meine Aufgabe bei F-Secure. Wir haben eine große Datenbank mit allen bekannten Viren. Das ist im zweistelligen Millionenbereich. Und ich bin da sozusagen derjenige, der aufpasst, dass da nichts wegkommt. Und das ganze Geschäft ist natürlich auf Windows fokussiert. Ich persönlich bin eigentlich Linux-Anwender und deswegen habe ich das mal so als halb Anwendersicht, halb mit Insiderwissen mal aufgearbeitet, wie es denn damit eigentlich aussieht. Jetzt sind auch fast alle hier. Vielleicht mal eine kurze Umfrage. Wer hat denn Linux auf seinem Rechner hier? Okay. Das waren also fast alle jetzt mal hier, also müssen wir die anderen jetzt nicht auffordern. Wer von denen hat denn irgendwie sich Antivirus installiert? Einer, okay. Ja, okay. Kommen wir später noch zurück. So, also Kurzfassung auf die Frage, geht das, gibt es das? Es gibt's, ja. Wer jetzt zum Zug muss, kann jetzt gehen. Nee. Aber man kann ruhig sagen, also mich haben natürlich vorher viele im Gang schon gefragt, so, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, ich muss zum Zug und so. In der Praxis ist es schon kaum relevant, ja, also diejenigen, die jetzt hier nichts installiert haben, so, die müssen sich jetzt nicht so heute Sorgen machen, sage ich mal. Aber vielleicht in der Zukunft, mal schauen. Das Ganze hängt natürlich ein bisschen davon ab, dass die Anwender mit ihren Systemen vernünftig umgehen. Ja, später nochmal darauf zurückkommen, was das genau ist, aber man kann sich das natürlich vorstellen, nicht alles als Root ausführen, nicht jeden Mist runterladen und so. Und kann man sich jetzt überlegen, gut, mutmaßlich ist dann der Linux-Anwender im Schnitt im Umgang mit seinem Rechner, weiß man nicht. Vielleicht liegt es daran, ja. Aber, und das muss man wohl mitnehmen, ist, dass obwohl jetzt so die klassischen Viren oder Garn und so weiter aus dem Windows-Bereich vielleicht Linux nicht auftreten, Sicherheitslücken gibt es natürlich und die werden in anderer Art und Weise ausgenutzt. Ja. Kurzfassung, jetzt kommt die Langfassung. Erstmal Begrifflichkeiten. Ja. Also der Vortrag hat jetzt auch Computervirus genannt und es gibt die sogenannten Antivirus-Hersteller. Eigentlich ist ein Virus was spezifisch ist, was jetzt nicht, was sich unterscheidet von anderen Schadprogrammen. Ja. Also ein Virus konkret im engsten Definition ist ein Stück Programmcode, was sich selbst repliziert, was sich einpflanzt in eine Datei, eine Hostdatei, ein Programm oder was anderes und sich dadurch ausführt und wenn immer die Hostdatei ausgeführt wurde oder angeguckt hat, sich dann irgendwie aktiviert und weiterverbreitet oder seine Schadwirkung ausführt. Ja. Das ist der klassische Virus, der auch, sag ich mal, in der Anfangszeit so das hauptsächliche Form von Schadsoftware war. Ja, sag ich mal so als DOS-Zeit. Wird immer weniger relevant, sage ich mal. Ja, also die meiste Schadsoftware ist eigentlich kein Virus im aber kommt trotzdem vor. Also klassische Viren haben sich in Programme eingebettet, also DOS-Programm ist ja das typische Beispiel aus der Vergangenheit. Ansonsten kann Skripte verschiedener Art. Aktuell eher populär Office-Makros, hört man sicher von in Medien und so. Und heute gerade gelesen, die meist ausgenutzte, das meist ausgenutzte Programm, um Schadsoftware zu verbreiten, ist Acrobat Reader mit PDFs. Er hat also jetzt vor ein paar Tagen oder so entsprechende Analyse der Nachrichten, hat Word-Makros überholt jetzt. Also Acrobat Reader oder PDFs ist eigentlich jetzt mittlerweile das Gefährlichste, was man anfassen kann, noch vor Microsoft Office. So, Viren nutzen halt diese klassischen Sicherheitslücken aus, um sich Programme und um Sicherheitsmaßnahmen zu umfahren. Also Buffer Overflow ist ganz bekannt. Da kann man halt dann beliebiges ausführen und machen, was man will. Oder Cross-Site-Scripting und diese ganzen Geschichten. Dadurch kann man halt Webseiten hacken und dann dort sich einpflanzen und dann laden es die Leute runter und haben es dann auf dem Rechner. Und dann gab zu den Geschichten, wie gefährlich jetzt Websurfen ist, da gab es vor 2 Stunden einen Vortrag. Darauf möchte ich dann jetzt hier nicht weiter eingehen. Da gibt es dann natürlich noch Phishing und Spam. Aber ich denke, es ist klar, wie das dann hier... Das ist also, wie gesagt, ein Virus in der engeren Definition. Andere Arten, den nächsten Begriff wäre der Wurm oder der Wurm. Das ist also auch selbstreplizierende Software, die aber nicht eingebettet ist in irgendeine andere Datei, sondern einfach ein Programm für sich selbst. Nutzt halt hauptsächlich Sicherheitslücken in Netzwerkdiensten und verbreitet sich dann automatisch über das Netzwerk, hauptsächlich LAN oder dann auch über das Internet, indem es sich sozusagen in einen Netzwerkdienst reinhackt und dann dadurch auf dem entfernten Rechner sich ausführen kann und dann von dort macht es dann irgendwas und sucht dann den nächsten Rechner. Ja. Machen. Ja, Domainnamen oder Zufall und suchen dann, verbreiten sich dadurch relativ schnell und das sind so die bekannten Namen, die man vielleicht jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch gehört hat, zum Beispiel Amoris Worm oder Configure Worm, die dann auch relativ schnell so globale Probleme werden, die dann so ziemlich schnell auch in den Nachrichten auftauchen, weil wenn die einmal so eine Sicherheitslücke in einem Netzwerkdienst gefunden haben, da gibt es ja x verschiedene Webserver, Bind, NetBIOS oder was, alles, was im Netz kennt, sobald man da irgendeine Sicherheitslücke gefunden hat und ein bisschen ein geschickter Programmierer ist, kann man so einen Wurm entwickeln und dann ist der sofort, verteilt er sich im Nu, hat innerhalb von Tagen, Wochen, Millionen Rechner weltweit. Eine erhebliche Plage. Unterscheidet sich aber halt vom Virus, dass er sozusagen ein Programm für sich selbst ist und nicht irgendwo eingebaut. So, Trojaner sind eigentlich die Abstand häufigste Schadsoftwareform. Trojaner hat also irgendwie eine äußere Form, die unverdächtig ist und da drinnen ist irgendwas dann versteckt. Oder Trojaner ist es dann irgendeine Datei, die man vielleicht haben möchte und der Trojaner repliziert sich halt nicht selbst, sondern der Anwender lädt sich das ganz normal runter und öffnet das dann oder installiert das dann. Hat aber dann nicht geprüft, ob das wirklich ist, was er dachte und dann macht der Trojaner irgendwas anderes. Er macht dann in der Regel seine ursprüngliche Funktion auch, also ein sehr beliebter Trick ist halt mit Bildschirmschoner, da lädt man irgendeinen Bildschirmschoner runter, weil der halt schön bunt ist. Der Bildschirmschoner macht das dann auch wirklich, aber im Hintergrund kann er ja dann irgendwas Beliebiges machen. Ne? Und also in der Vergangenheit sehr beliebt waren halt irgendwelche E-Mail-Anhänge durch die Gegend schicken, irgendwelche wichtigen Dokumente von der Bank oder von irgendeinem Freund. Einfach mal gucken. So, dann war es zu spät. So. Ist aber jetzt nicht mehr so häufig, weil die von den halt ein bisschen hinterher sind mittlerweile auch. Aber beliebige Downloads sind eigentlich das Hauptproblem. Ja, Bildschirmschoner, wie gesagt, ist so ein konkreter Fall, aber irgendwas im Internet toll gefunden, gucke ich mir mal an. Das kann ja irgendwas sein. Ne? Dann ist es zu spät. Da muss man auch nicht irgendwelche Sicherheitslücken oder Buffer-Overflows umgehen. Man muss halt bloß das bisschen geschickt tarnen. Und da ist jetzt mal auch so ein Fall, den es wirklich mal gab für Linux. Ein Bildschirm hochgeladen hat auf gnomelook.org. Also eine Webseite, wo man verschiedene lustige Dinge für seinen Gnome-Desktop runterladen kann. Bildschirmschoner, Wallpaper, Icons. Und hat irgendeiner einen hochgeladen, Bildschirmschoner, sieht toll aus, der hat auch so funktioniert, wie er gesagt hat, hat er im Hintergrund dann noch was anderes gemacht. Ja, die Schadwirkung in dem Fall war jetzt nicht so wild, aber da kann man dann ja einfach noch ein paar Tage Programmierarbeit reinstecken, da kann man ja machen, was man möchte. Ne? Also mal einfach auf der Festplatte mal gucken, was da gespeichert ist und dann einfach mal jemand anders zuschicken und dann ist eigentlich schon zu spät. Ne? So. Weitere Formen, Rootkit. Rootkit, wie der Name sagt, infiziert irgendwie Betriebssystem, in dem es irgendwie Root-Zugang erreicht durch irgendeine Sicherheitslücke oder auch einfach nicht abgesicherte Zugang oder beziehungsweise auf Windows dann nicht abgesicherten Administratorzugang, Local Root Exploit, solche Sachen. Eine beliebige Sicherheitslücke, die in Local Root ausgenutzt werden, wenn man sich geschickt programmiert. Und dadurch, dass es dann Root Access hat, im Kernel kann es ja dann eigentlich alles machen und dem Anwender irgendwas vorgaukeln und kann sich dann dadurch auch verstecken, indem es sich dann einfach aus der Prozessliste versteckt und aus dem Dateisystem versteckt. Es gibt Master Boot Record verstecken, dann direkt beim Booten sich aktivieren und danach das Betriebssystem. Die verbreiten sich nicht üblicherweise nicht, können sie natürlich, aber verbreiten sich jetzt nicht üblicherweise nicht unbedingt selbst, sondern sind dann aber sich gezielte Attacken für Rechner. Das Mikrofon. Kein Problem. Oh, das ist besser. So. Das ist also ein Rootkit und eine abgeschwächte Variante von einem Rootkit ist eine Backdoor, die dann nicht ähnlich funktioniert, irgendwie Sicherheitslücken ausnutzt und dann eine Kontrolle über einen Teil des Rechners erhält, aber nicht zum Beispiel irgendwie Samba, sag ich jetzt mal, oder so, ne? Aber nicht jetzt Root-Zugang hat, so, das ist ein bisschen eine abgeschwächte Form. Man muss wissen, die meisten Trojaner und so weiter brauchen keinen Root-Zugang oder Administrator-Zugang, ja? Nur Rootkits haben auch Root-Zugang. Alles andere läuft als normaler Benutzer und das ist ja eigentlich auch, reicht ja auch aus. Ein normaler Benutzer kann Prozesse starten, dadurch Teil eines Botnets werden, hat Daten rumliegen, die gelesen werden können und dann eventuell ausgenutzt werden können. So, wie gesagt, es wird natürlich immer noch nicht alles als Root ausführen, nicht alles als Administrator ausführen, aber die meisten Viren benötigen keinen Root-Zugang unbedingt. So, in Fachkreisen, sage ich jetzt mal, reden wir jetzt deswegen nicht von Virus, sondern eigentlich von Malware. Ja? Das ist so also auf Deutsch Schadsoftware vielleicht, ja. Also die ganzen Formen hier, wie gesagt, Virus, Wurm, Trojaner, Rootkit, dann gibt es Spyware, Adware. Teilweise auch erfassen wir auch einfach Anwendungen, die nicht gepatcht sind oder die verdächtig sind, zu unvernünftigen Zwecken verwendet werden können, sind auch, sage ich mal, Schadsoftware oder zumindest was man verfolgt. Insgesamt bezeichnen wir das als Malware. Aber die Allgemeinheit bezeichnet das halt gerne als Virus, weil es ein Begriff ist und ursprünglich auch die einzige Form war von Malware. Ja, also in der Folge Malware.
So, wie verbreitet sich Malware jetzt? Also die ursprüngliche Verbreitung, das ist jetzt ein bisschen Zeit leistet, die ursprüngliche Verbreitungsform war, dass man ja eigentlich über den sprichwörtlichen Schulhof irgendwie Computerspiele weitergegeben hat. Ne? Haben wir alle gemacht. Wobei eigentlich ich nie auf dem Schulhof, sondern dann gerne drinnen, aber ja, kennt man so. Aber das ist ja vorbei. Ne? Das war vielleicht Anfang der 90er noch. Aber das ist vorbei. Geht natürlich trotzdem noch, es gibt immer mal irgendwie noch eine CD, die verteilt wird, selbst auch so fertiggestanzte von offiziellen Quellen, die aus irgendeinem Grund mal wer drauf haben, aber das ist, muss man natürlich trotzdem weiterverfolgen, aber es ist eigentlich nicht die Hauptquelle. So, dann, was danach folgte, waren auch so Wurmattacken über Netzwerke, hauptsächlich lokale Netzwerke. Windows zum ersten Mal TCP/IP lernte, da war ja alles offen, ja. Da lief alles Mögliche. Bereits Updates und so gab es auch noch nicht regelmäßig und jeder Rechner, den man ins Internet gegangen hatte, der wurde sofort gehackt. Das gilt immer noch für die alten Systeme. Ja. Mittlerweile ist das relativ gut abgefedert durch Firewalls und durch Sicherheitsupdates und es läuft nicht mehr alles in der Standardinstallation und so. Also das fällt auch ein bisschen weg, wobei diese Verbreitungsmethode auch für Linux lange relevant war. Jetzt nicht für Würmer, aber einfach für Attacken. Ja. In der Anfangszeit sehr viele Sicherheitsprobleme bei Sendmail-Bind zum Beispiel. Ja. Das waren also die ersten Anwendungen Anfang der 90er, die Linux Verbreitung gefunden haben. Mittlerweile auch hat auch jedes Linux Firewall dabei und es läuft auch nicht mehr alles, nicht jedes verliert automatisch Bind und so. Ne? Das ist, also das ist auch ein bisschen jetzt mittlerweile abgefedert. Nächste Verbreitungsmethode sind E-Mail-Anhänge. Das ging ja dann schon durch die allgemeine Presse, machen Sie nie einen E-Mail-Anhang auf jemanden, den Sie nicht kennen. Ne? Und das ist auch richtig so. Aber auch das ist mittlerweile, kann man sagen, vorbei. Weil ursprünglich war es ja auch so, Outlooker, so haben ja teilweise die Anhänge automatisch aufgemacht. Ja. Da kann man irgendwie ein PDF erstmal angucken, so. Oder Excel oder so, ne, wird sofort aufgemacht. Oder danach ging es dann ja die komplett umgekehrte Richtung, dass man in bestimmte Anhangstypen in Outlook überhaupt nicht mehr aufmachen konnte oder auch gar nicht abspeichern konnte. Das war dann einfach gesperrt. Wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht mehr, das ist... Mittlerweile haben sie da wahrscheinlich auch eine Balance gefunden. Aber die Anwender sind natürlich jetzt sich viel klarer und jede Firma oder jedes Netzwerk hat einen Virenscanner oder irgendwie, der das abfängt an einem Mail-Server und so. Also auch das gibt es natürlich immer noch, aber das geht jetzt eher so, sag ich mal, in Richtung Phishing und so, ja. Aber per E-Mail verschicken geht natürlich immer noch, aber ist nicht mehr so erfolgsversprechend. Die aktuelle Verbreitungsmethode ist eigentlich das Web. Ich sag, da gab es vor 2 Stunden den Vortrag, so. Ich habe ihn leider nicht sehen können, aber ich denke, das hat Ähnliches betroffen. Weil Web benutzt ja jeder. Ne? Und Web ist ja nicht nur HTML-Rendering, sondern da laufen ja jetzt alle möglichen tollen Sachen. Ja. Downloads, Dash hat jeder installiert, ist auch Closed Source, da weiß auch keiner, was da läuft. Kann man ja, im Prinzip ist ein Flash ja ein Programm, man kann ja alles machen. Ne. Und da läuft JavaScript, das sind auch Programme, die alle möglichen Sachen machen können. PDF hatte ich am Anfang erwähnt, das ist auch PDF kann ja JavaScript ausführen und alle möglichen Sachen. Und ja, die müssen natürlich irgendwie eine Sicherheitslücke finden, dass sie irgendwie aus der Browser-Sandbox ausbrechen können. Aber ich sag mal, wenn man 40 Plugins installiert hat, irgendeine finden sie immer. Ja? Und das sind dann die was wir auch Deep Threats nennen. Da ist eine Website, die wird gehackt erstmal. Ja? Oder es ist einfach ich kann auch eine Website einrichten und meine Malware da einfach drauf ablegen, aber da kommt natürlich keiner hin. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, wie die Leute da hinkommen. Entweder ich spamme sie irgendwie zu und dann klicken sie, jeder 100. klickt dann auf den Link und ist dann da. Oder ich nehme eine bekannte Website von irgendeiner Zeitung oder irgendwas, das vollkommen legitim ist, hack die über Cross-Site-Scripting oder ich hack mich einfach in den Server ein und so weiter und lege es dann so ab. Beides relativ einfach machbar. Und dann, wenn ich Kontrolle über eine Website habe, kann ich dann ja beliebige Programme ausführen. JavaScript. So, und dann geht das los. Dann kann ich ja gucken, hat der das installiert? Ist das die richtige Version? Hat der Flash installiert in der alten Version? Hat der den Plugin in der alten Version? Hat er den? Das ist dann, geht dann wirklich so, es ist ein Riesenprogramm, der guckt dann alles durch, was installiert ist und was man abfragen kann und was vielleicht gerade gestern nicht ein Sicherheitsupdate erhalten hat. So, und dann ist, wenn man da einmal durch ist, dann ist es vorbei. Dann ist man auf dem Rechner und kann irgendwas ablegen. So, und das ist das aktuell, was passiert. Und das geht ganz schnell. Irgendeine Zeitung wird gehackt, Zeitungswebsite wird gehackt, wird irgendwas abgelegt und dann die nächsten 1000 Nutzer, die da hingehen, die betrifft es dann. Das ist natürlich unabhängig vom Betriebssystem. Ja, also man muss natürlich die Sicherheitslücken, die man da ausnutzt, sind natürlich abhängig vom Betriebssystem. Aber ein Firefox auf Linux hat genauso viele Plugins und wilden Kram installiert wie auf Windows. Ne? Das ist also vollkommen unabhängig. So, was machen dann die Malware? Malware, sage ich mal, Anfang der 90er, die sich in DOS-Programme eingehackt hat, die hat ja dann gerne so Festplatten gelöscht. So, ne? Das war aha, das war lustig, aber das war's dann. Ne? Aber aktuell geht es dann schon besser zur Sache. Ne? Also ganz interessant ist so die neue Variante von Datenlöschen, ist die Datengeiselnahme. Kidnapping oder wie man es nennen mag. Datanapping oder so vielleicht. Das heißt, Daten werden irgendwie verschlüsselt, kriegt man irgendwie eine E-Mail oder was, eine Textdatei wird abgelegt. So, wenn Sie die Daten wieder haben wollen, zahlen Sie so und so viel. Das ist jetzt erstmal natürlich hochkriminell und findet man dann ja relativ einfach, könnte man meinen. Man kann das natürlich auch anders verpacken. Man macht, verschlüsselt die Daten irgendwie und sagt dem Anwender dann, Ihre Datei ist irgendwie corrupted. Cool, können Sie die wiederherstellen. Geht man dann zu der Website, zu dem Tool, das ist irgendein Datei-Repair-Tool, ja, kostet irgendwie $49, funktioniert. Kauft man. Ja, das tut dann die Daten wirklich wiederherstellen, super. Ja. Also, okay. Aber wer dann natürlich dahinter steht, und dann sagt man natürlich, das ist natürlich beschiss, ne? Und da geht man zu dem Hersteller, sagt, ich habe damit nichts zu tun. Aber die Hersteller, die haben dann natürlich dann irgendwie so ein Affiliate-Programm von irgendeinem anderen Typen, der dann wieder irgendwie die Prozente von dem kriegt und so. Das ist alles hochgemein, aber das kommt vereinzelt vor, ist jetzt nicht so häufig. Aber diese Strukturen gibt es durchaus, ja. Also wenn man irgendwie eine Datei hat, die sagt, sie ist corrupted, bitte benutzen Sie dieses Tool, um das wiederherzustellen, dann sehr verdächtig, ja. Ja, ansonsten ganz normal Datendiebstahl, Passwörter ausspionieren, Keylogger und so weiter, das kann man machen. Wenn man jetzt mit einer Backdoor oder so einen Rechner übernimmt, man den Rechner dann auch Zombie und wenn man dann ganz viele Zombies zusammenschließt, ist es ein Botnet. Ich denke, der Begriff ist bekannt und dann mit Botnets kann man ja, Denial-of-Service-Attacken machen, Spam verschicken und so weiter. Oder einfach Kontrolle über einen Server erreichen mit irgendeinem Rootkit oder so. Und dann hat man die Möglichkeit, zum Beispiel da hat man dann Zugriff auf SSL-Zertifikate oder den Webserver und kann dann wiederum andere Sachen verteilen. Ne? Oder es gibt auch Malware, die machen erstmal gar nichts. Das ist, oder man weiß jetzt nicht, was sie machen. Das ist zum Beispiel bei Configer der Fall gewesen lange Zeit. Der hat zwar Millionen und Abermillionen Rechner befallen, aber hat eigentlich erstmal nichts gemacht. Hatte dann irgendwie, man hatte dann das natürlich analysiert und gesagt, ja, irgendwie ab so und so ein Datum müsste er dann was machen. Das war dann halt die Routine so programmiert. So ab dem und dem Datum müsste er was machen und dann ist dann aber auch nichts passiert. Also, aber er hat bis heute nichts gemacht, aber Ja, man weiß nicht, wer dahinter steckt dann oder warum. Es kann natürlich sein, dass die dann irgendwie ihr Botnet dann weiterverkaufen wollen. Also das gibt es auch. Ne? So. Ja, okay, wenn man jetzt das mal so über nachdenkt, was steckt jetzt eigentlich dahinter? So, ne? Also, darauf läuft es hinaus. Ne? Also, ich mache Datenkidnapping und kriege dann ein bisschen Geld dafür. Oder ich mache irgendwie Cloud-Daten, Phishing oder Passwörter, irgendwie Zugriff auf Konto. Selbst wenn ich das Konto nie ausräume, so ein Kontozugriff ist auch nützlich für Geldwäsche und so. Ne? Einfach, das geht dann auch, da kommt dann irgendwie mal 100 Euro rein und dann kommen sie wieder raus. Da denkt man, Konto hast du, gell, was? Ja, das war irgendwie ein Fehler von der Bank, die haben das rein und dann raus. Okay, ist ja alles noch da. Okay, nee, aber kann auch Geldwäsche gewesen sein. Ja, gehacktes Konto, ja. Ja, Botnets, entweder Denial-of-Service-Attacken oder Spam-Versendungen, auch Geld. Heute früh gerade gelesen, jetzt ist laut aktueller Schätzung 92% aller E-Mails Spam. So. Und, oder wenn man die Kontrolle über den Server hat, wie gesagt, man kann entweder dann diese anderen Methoden damit in Effekt bringen oder einfach Datendiebstahl. Heute gerade gelesen, auch letztes Jahr, also 2009 in den USA, 560 Millionen Dollar Schaden durch Computerkriminalität. Ja, also und man kann das dann auch, glaube ich, auf einen Punkt bringen, das ist schon dann kein Spaß mehr, das ist organisierte Kriminalität. Ja. Als Problem ist so ein bisschen, wir als Firma sind auch so ein bisschen involviert darin, teilweise da Leute zu fassen, oder fasst man mal so einen pro halbes Jahr und das ist dann so ein bisschen toll, aber die Polizeistellen und so, die sind ja natürlich haben nicht das Personal, also einfach einerseits in der Masse und auch in der Ausbildung, also das ist ein relativ schwieriges Problem. So. Eine Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte, wie sich das verbreitet und was man dann damit macht, ist natürlich die Masse macht. Ja, und weil nicht jeder klickt auf Spam, nicht jeder lädt alles runter, nicht jeder hat die alte Version installiert, die eine Sicherheitslücke hat. Aber wenn da eine Promille von den Anwendern, die ich erreiche, das eine Lücke hat, dann komme ich rein, dann kann ich dann das machen. Wenn es die Masse macht, das ist klar, das wichtigste oder das weitverbreiteste Desktop-Betriebssystem ist Windows. Und deswegen attackieren die Leute halt Windows. Erstmal schon daran liegt es halt hauptsächlich, dass es Linux nicht so betrifft. Und ein anderer Punkt, der mir gestern noch verdeutlicht wurde, den ich noch aufnehmen möchte, ist natürlich, es gibt 3, 4, 5 verschiedene Versionen von Windows. Kann ich jetzt eine attackieren, habe ich immer noch genug Leute oder vielleicht sogar alle 5. Aber es gibt x Versionen von Linux, unterschiedlichen Versionen. Ja, wie viele gibt es aktuell und wie viele Debian-Versionen? Paradies, Fedorianis und so weiter. Also erstmal ist natürlich die Linux-Benutzerschaft sehr viel geringer und dann, wenn ich da jetzt noch einer sein möchte, der dann die Sicherheitslücken, die es natürlich gibt, ausnutzen müsste, müsste ich ja, entweder ich konzentriere mich jetzt auf irgendwie Fedora 12, ich habe aber jetzt 5 Leute am Ende, ne? Das lohnt sich natürlich nicht, oder, naja, wenn nur jeder so und so viel so draufklickt, nicht, ja okay, das klang jetzt scheiße, aber na, wenn 0,001 Leute dann irgendwie drauf reinfallen, dann erreiche ich natürlich nicht so viele. Oder ich muss dann für alle Linux-Distributionen dann irgendwas schreiben, aber das dauert ja ewig und das lohnt sich einfach nicht, ne? Weil die Leute natürlich auch schneller reagieren auf die Sicherheitslücken, die sind dann innerhalb von einer bestimmten Zeit auch erledigt und ja, gut, deswegen, das kann man dann ruhig auch so weitergeben, ist einfach, Windows ist erstmal einheitlicher und viel weiter verbreitet und deswegen Arithmetik sozusagen, dass nur jeder Tausendste irgendwo draufklickt oder das runterlädt, für Windows mehr. So, ich hatte es am Anfang erwähnt, die Anwender machen es, ne, und gut, ich glaube, das ist natürlich jetzt, wir zeigen da mit Fingern jetzt, aber es ist natürlich schon so, dass die meisten unerfahrenen Anwender Windows benutzen und der Anwender auf Linux-Systemen oder auf anderen jetzt nicht Windows-Systemen schon irgendwie erfahrener sind, also es auf verschiedene Art und Weisen und da vielleicht besser mit umgehen. Ne? Letztlich ist das Ganze ja eine Social Engineering-Geschichte auch. Ne? Irgendwie muss man die Leute darauf bringen, dass die das runterladen und dann man halt irgendwie die unerfahrenen Leute ansprechen. Ne? So. Auch letztlich geht es natürlich auch darauf, dass ich irgendwas Interessantes dann finden muss, irgendeinen interessanten Schaden oder irgendwelche geheimen Daten ausspüren kann oder irgendwas mit dem Rechner, den ich gehackt habe, machen kann. Das kann natürlich Linux, Windows gleich betreffen, ja. Oder Server laufen ja meist auf Linux, dann mit Servers kann ich ja verschiedene Sachen machen. Aber ein Grund, zumindest in unserer Vermutung, ist, dass deswegen ist Handy-Malware relativ unverbreitet. Das wäre jetzt nochmal ein zweiter Vortrag. Was ist eigentlich mit Handy-Malware? Ist, sage ich mal, ganz ähnlich. Ne? Wir haben und auch andere Hersteller haben jetzt schon seit Jahren eigentlich dort geforscht, auch Produkte schon, Antivirus für Symbian und seit neuestem Android und so weiter. Es gibt auch alles. Es gibt auch hier und da Malware für Handys, aber dadurch, das hat sich halt nicht wirklich sehr so durchgesetzt, wie wir es ursprünglich befürchtet hatten. Und ja, die Frage war, warum? Vermutung ist, lohnt sich nichts, weil auf Handy ist nichts drauf. Da sind vielleicht ein paar Passwörter drauf, okay, damit kann man auch was machen, da kann man Facebook-Accounts hacken und tolle Sachen mitmachen, das wird sich schon lohnen. Aber so Banking macht man mit Handys ja doch eher weniger. Generell ist da halt nicht so viel los. Ne? Also man muss schon die Plattform attackieren, auf der spannende Sachen liegen. Ja, die Frage. Ja, okay, die Frage war, wie sieht es in anderen Ländern aus? In Südkorea, ja, auch in Fernost allgemein, wird viel mehr mit Handy gemacht, bezahlen und so. Ja, auch generell ist ja Malware weltweit. Ne? Wenn es einmal irgendwo ist, ist es ganz schnell woanders. Also trifft also Welt. Warum? Ja, okay, warum das so ist, weiß ich jetzt da nicht. Das weiß keiner so richtig. Generell ist die Aussage aber weltweit gültig. Aber ja, uns ist noch nichts so richtig vorgekommen im großen Maße, aber wenn was passiert, dann wird es wahrscheinlich da zuerst passieren, könnte man dann vermuten. Ja. Diese ganze Geschichte ist natürlich auch diejenigen, die sozusagen in der Welt arbeiten, wenn diejenigen, die im Feld arbeiten, sozusagen auch nur über so zwielichtige Foren und so, und die können natürlich nicht einfach nachfragen, was planen die als nächstes, sondern wir sitzen da auch so und rätseln und was könnte denn nächstes Jahr passieren und so die Einschätzung aktuell ist, Handy-Malware aktuell vielleicht eher nicht, muss doch vorbereitet sein, aber für das, wo man jetzt sich wahnsinnig investieren muss. War das jetzt nicht mein Spezialgebiet so. Also so. Das System lohnt sich halt unterschiedliche Angriffe. Ja? Also wie gesagt, Windows, Desktop-System Nummer 1, im Schnitt vielleicht unerfahrene Anwender, teilweise unsichere Software und so weiter, da lohnen sich halt Desktop-Angriffe. Linux ist dagegen dann so, Betriebssystem Nummer 1. Da lohnen sich dann halt Angriffe, die auf Server zielen, ne? Die Rootkit zum Beispiel oder Backdoors oder so. Und die tauchen jetzt in Virenstatistiken als solche nicht auf, aber ich denke, jeder hat irgendwie mal eine Geschichte gehört, da wurde ein Server gehackt. Ja? Alle möglichen Server wurden schon mal gehackt. In der Windows-Welt wäre das dann eine Malware. Wird so statistisch nicht irgendwie aufbereitet. Ja. Aber jede Sicherheitslücke, die irgendwo mal auf Linux ausgenutzt wurde, könnte in der Windows-Welt unter anderen Voraussetzungen ein Virus oder ein Malware gewesen sein. Ja. Aber die Leute wollen natürlich irgendwie am Ende Geld nicht verdienen, aber haben. Deswegen sind die natürlich auch passend, gucken auch, wo sie am besten was finden. Ja. So. Das ist auch so die Preisfrage, die immer auf so Cebit und so, die oder neue Anwender so ist. Denn so ist also ich will es nicht beantworten. Also Statistiken sind natürlich auch immer blöd, aber ich sag mal, nur haben wir nachgeguckt, Debian zum Beispiel letztes Jahr hatte knapp 2000 Security. Trifft natürlich die gesamte Distribution auch in irgendwelchen Kikifax-Programmen, aber kann sich das jetzt hochrechnen, also fast jede davon kann man sicher irgendwie ausnutzen und wie gesagt, fast jede davon könnte man für ein Rootkit ausnutzen oder eine Desktop-Umgebung hätte man da irgendwie Virus für schreiben können. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sicherheitslücken Windows letztes Jahr hatte. Die werden ja auch nicht jetzt unbedingt im selben Format aufgezählt, da hatten aber sicher auch ein paar tausend, aber man kann jetzt, glaube ich, nicht einfach in die Welt schreien, Linux ist viel sicherer. Wird halt nur anders angegangen beim Ausnutzen. So, was kann man jetzt dagegen machen? Klar, jetzt Update installieren, das zählen alle. Stimmt auch. Aber natürlich, neben diesen Social Engineering-Geschichten wie Trojaner, nutzen natürlich die ganzen Geschichten alle Sicherheitslücken irgendwie aus. Updates werden wie möglich installieren. Eine interessante Geschichte dazu vielleicht ist diese, zumindest im Zusammenhang mit Configure ist uns das aufgefallen, aber es trifft im Prinzip allgemein zu. Die Heimanwender, auch jetzt im Windows-Bereich, die installieren Sicherheit-Updates eigentlich sofort. Weil da ist ja unten jetzt in der Taskbar, da blinkt irgendwas, Sicherheits-Updates, alle Anwender, zumindest, die klicken dann da drauf und dann wird das installiert. Ne? Und dann dadurch hat man ja relativ schnell die Sicherheit-Updates, die von Microsoft abgeschickt werden, sind dann spätestens noch Stunden bei allen Anwendern. Ne? Aber das funktioniert ganz gut, aber in Firmennetzen ist das sehr viel träger, weil das dann erst irgendwie in die IT-Abteilung geht und die IT-Abteilung guckt sich dann die ganzen Patch-Sets an und macht dann irgendwann mal, wenn sie es für sinnvoll halten, updaten sie dann alle Desktops in bestimmten Abteilungen und dann oder nur arbeitet oder wenn sie mal Zeit für haben und so. Ja, aber das liegt dann teilweise rum. Und das konnte man so in der Verbreitung von Configure und so ganz gut sehen, weil Configure hat ja so funktioniert, dass die dann eine bestimmte Domains abgefragt haben nach neuen Befehlen. Und man ja so ein bisschen das Internet abscannen, welche Hosts fragen diese S-Hosts ab, ja, und dann konnte man die IP-Adressen zurückverfolgen, konnte ziemlich gut sehen, wer ist alles mit Configure infiziert. Hauptsächlich Firmen sind halt infiziert. Ne? Relativ überraschend vielleicht, aber durch diese Verzögerung, dass alles nochmal angucken und dann irgendwann mal ausrollen, dann haben sie schon verloren. Also Sicherheitsupdate zügig installieren, das kann man einfach nur nochmal wiederholen, ist klar. Dann dazu gilt natürlich, dass man auch Anbieter wählen sollte, die Sicherheitsupdates zeitnah zur Verfügung stellen. Linux-Bereich ziemlich gut entwickelt. Microsoft nach vielen Jahren, ja jetzt auch, ne, die haben immer diese Patch Tuesdays und jeder kennt das mittlerweile und das wird dann auch sofort gemacht und so, das funktioniert auch ziemlich gut. Aber so Nebenanbieter, sage ich mal, wie Adobe wurden da ein bisschen überrumpelt von in der Vergangenheit, ja. Arbeiten da so ein bisschen dran und haben natürlich irgendwann, gibt es da auch die Sicherheitsupdates für den oder auch Flash und so, aber da so ein bisschen das verschlafen. Und da, deswegen ist PDF auch so populär geworden. Ne? Das gilt nicht. Das sollte man sich dann halt auch vorher überlegen, ist das ein Anbieter oder der sich da auch ein bisschen drum kümmert. Ne? Wie gesagt, auf Windows-Plattformen ist das ja so, da gibt es ja die Software von verschiedenen Herstellern so zusammengesammelt und die dann natürlich alle unterschiedliche Ansätze dafür haben. Die Portion ist ja alles so ein bisschen einheitlich und da gibt es dann einen Kanal für Sicherheitsupdates und wenn man die dann installiert, dann ist man auf der sicheren Seite. Und das greift dann auch gleich in den nächsten Punkt. Man sollte natürlich keine Software installieren, die man nicht kennt. Irgendwo von einer vertrauenswürdigen Stelle geprüft wurde. Ja. Also wenn man jetzt eine Linux-Distribution hat, nur Pakete installieren, die entweder original sind oder selbst wenn man die von anderen Anbietern, irgendwie man Opera oder Skype oder so installiert, nur Pakete, die signiert sind und dann die Signaturen auch prüfen und so. Ja. Bei Linux-Distributionen ist das relativ unproblematisch, weil so eine ordentliche Distribution hat ja ziemlich alles dabei und das ist so alles signiert und das funktioniert okay. Bei Windows ist das ja eher so, dann sucht man sich Sachen wieder von irgendwelchen wilden Websites zusammen. Ne? Oder auch so Plugins, Bildschirmschoner, was ich vorhin erwähnt hatte, von irgendwo letztlich, da machen ja viele. Da kann man einfach nur vom Glück reden, wenn man da nicht sofort irgendwie attackiert wird. Das Ganze zieht sich ja auch so ein bisschen auf Linux-Plattformen breit. Also Firefox-Plugins kann man ja schön irgendwo von sonst wo installieren. Mozilla original kriegt, ist es relativ unproblematisch vielleicht, wobei man da auch nicht weiß, wie gut die geprüft sind. Aber es gibt ja jetzt Plugins für alles. Ne? Der eine Fall da oben war auch Plugins für Amarok, kann man auch, gibt es wohl. Und paketiert sind und vom Linux signiert sind, dann da kann alles passieren. Und das ist egal, ob da jetzt Linux oder Windows dahinter steht. So, eine Maßnahme, wie man das Ganze natürlich verhindern kann, ist, dass man einfach die ganze Plattform abschließt, wie iPhone. iPhone ist ja eigentlich die fast sicherste Computerplattform aktuell, weil man natürlich da nichts installieren kann. Außer das, was von Apple geprüft wird. Und die prüfen da ja schon so ziemlich den Source Code Zeile für Zeile. Ne? Kann natürlich dann irgendwie durch menschliche Fehler und so auch mal irgendwas passieren, aber im Schnitt ist das die sicherste Plattform. Und der eine witzige Fall, der in der Vergangenheit hervorkam, ist, das gab ja mal eine Malware für iPhone, aber die hat natürlich nur die geknackten iPhones dann betroffen. Ja. So, das ist so ein bisschen der Ansatz von Apple und das ist für die Anwender ist ja super, weil die haben ja keine Sorgen dann. Ne. Also, es gibt ja auch keine Antivirus-Produkte für iPhone. Erstmal, weil der Bedarf natürlich dadurch geringer ist, aber das andere Problem ist auf dem iPhone, dass man da keine Hintergrundapplikationen installieren darf. Es muss ja immer nur eine Applikation im Vordergrund laufen. Wenn man da die nächste aufrufen will, muss man die andere schließen. Also so ein Paket, was im Hintergrund läuft, das ist da nicht möglich. Laut der Policy von Apple. So, und die typische Vorbeugemaßnahme auf Windows-Plattformen zumindest ist, verliert, was macht das? Antivirus-Paket, wenn man das jetzt so von einem Hersteller aktuell kauft, macht eigentlich viele. Also einmal hat man natürlich diese klassische Geschichte, man scannt die Dateien durch und die werden dann mit irgendwelchen Hashes verglichen und dann sagt er, ja, ist okay oder nicht okay. Und dann weiterspinnen mit On-Access-Scanner, also sobald man irgendwas aufruft, anguckt, ist irgendwie ein Hook im Kernel drin, er prüft das, so, das geht auch. Mittlerweile gibt es auch sehr viele, ich hatte am Anfang gesagt, wir haben da bei F-Secure und anderen das auch, eine Datenbank mit allen Viren drin, im zweistelligen Millionenbereich, da kann man natürlich jetzt nicht sämtliche Hashes immer überall alles haben, deswegen gibt es natürlich Speicherplatz, Performance-Probleme bringen, deswegen sehr viel jetzt auch in Richtung Expertensysteme. Was jetzt ein hochtrabender Begriff ist für, man hat da Regeln, dann zu einem Ergebnis kommen und sagen, ist okay oder nicht okay. Bootgate-Erkennung ist dabei, dann, was auch ganz gut wäre, ist, man möchte natürlich, wenn man Malware gefunden hat, die dann irgendwie loskriegen auch, also gerade so im Bereich der klassischen Viren, halt schwierig, ob das jetzt immer geht. Ja, aber man Antivirus-Produkte, die versuchen es halt schon. Aktuell geht es sehr viel in Richtung Online- oder Cloud-Dienste, wenn man es so nennen mag. Dass nicht die komplette Antivirus-Datenbank und die ganzen Regeln alles nur auf jedem Client liegen. Das sind also 100 Megabyte Downloads und alle, auch die kleineren Geräte geeignet. Deswegen geht es halt auch sehr viel, dass ja, online eine Nachfrage gemacht wird, ist das okay und dann wird es natürlich irgendwie gecached, aber darauf geht es hin, also es ist natürlich dann auch sehr dienstleistungsintensiv und was auch kommt, ist Backup. oder was schon da ist, ist, dass da halt irgendwie eine Backup-Lösung mit integriert ist. Weil wenn man die Malware nicht entfernen kann und die Datei wieder haben möchte oder irgendwas wurde gelöscht oder zerstört, dann hat man Backups halt immer das Beste. Ne? Könnte man auch in die Vorbeugemaßnahmen mit aufnehmen, Backups natürlich auch immer gut. So, Antivirus-Lösung für Linux jetzt. Gibt es von den meisten Herstellern auch? Kann man da hingehen, auf Linux klicken und kriegt dann irgendwas? Wir erkennen natürlich auch Linux-Malware, aber da gibt es ja halt nicht so viele von. Also wir haben bei uns so ein paar tausend in der Datenbank, aber das sind natürlich auch alle Varianten und nicht alles jetzt klassische Viren. Also Proof of Concepts und Varianten und was da alles mit erfasst wird. So. Also es ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Es gibt halt ein paar, in der Praxis aber aus den genannten Gründen nicht so wahnsinnig oft vorkommen. Also das, was man jetzt kaufen kann, Antivirus für Linux, erkennt hauptsächlich alle Malware, ist also hauptsächlich dann Windows-Malware. Und das Ganze wird dann hauptsächlich dafür benutzt, dass man das auf einem Server installiert und dann entweder, wenn man da jetzt einen File-Server drauf hat, Samba zum Beispiel, kann man da die ganzen Dateien scannen. Oder man kann E-Mails scannen damit und da Viren, E-Mails rausblockieren. Oder dann in neueren Produkten auch Web-Zugriffe scannen auf gehackte Webseiten und so. Aber wirklich Linux-spezifische Sachen machen die eigentlich sehr wenig, wenn überhaupt. Neuere Sachen haben auch On-Access-Scanner, dass man wirklich wie auf Windows, sobald man eine Datei aufruft, wird die gescannt. Das ist aber aus verschiedenen Gründen relativ ineffizient. Die Schnittstellen auch nicht so besonders gut sind, zumindest in den älteren Kernels. Ja, die machen auch nicht alles, was die äquivalenten Produkte für Windows machen. Aber ja, und meist wird dann auch noch irgendwas dazugepackt, irgendwie eine Firewall, die kann man sich auch selber bauen. Aber also die hat schon irgendwie die äquivalente Funktionalität von Windows, minus ein paar Features, aber bringt eigentlich für den nur Linux-Anwender relativ wenig. Weil es sehr wenig gibt, was es zu finden gibt. Ne? Kann man auch im Prinzip fast selber bauen. Also Klammer V ist ja so ein freier Antivirus-Scanner, der hat auch so eine Datenbank mit Hashes und Signaturen und kann da die Dateien noch abscannen, kann man auch nehmen. Firewall kann man sich selber bauen, E-Mail-Scannen kann man sich selber bauen mit Amavis zum Beispiel, es gibt auch andere Lösungen. Dance Guardians zum Beispiel, was in Web-Traffic scannen kann man auch selber bauen. Ja, Intrusion Detection System, das kennt man so für Linux. Ich denke, das ist eigentlich so das Äquivalent von Rootkit Detection. Ne? Das ist eigentlich schon das Nächste, was so, sag ich mal, ein Antivirus auf Linux wirklich ausmachen würde. Ja? Auf Windows möchte man ja sozusagen den typischen Desktop-Fall abdecken, auf Linux eigentlich den typischen Server-Fall abdecken und da ist so Rootkit Detection, Intrusion Detection eigentlich so das, was man eigentlich am ehesten braucht. Dann natürlich irgendeine Backup-Lösung dazu basteln. Ja, also das ist es eigentlich so, wenn man jetzt sagen kann, ich möchte mich jetzt absichern, man kann natürlich irgendwas kaufen, aber letztlich gut, nach Viren suchen ist vielleicht gut, so für mit Klammer V zum Beispiel ist für File-Server ganz gut. Firewall kann man, ist klar, braucht man Mail und HTTP-Scan, wenn man es braucht, ein Intrusion-Detection-System, wenn man jetzt wirklich weil ich jetzt kaum Erfahrung habe, wie effektiv die wirklich sind gegen jetzt neuartige Detection-Systeme. Die können natürlich Hashes von allen Dateien abspeichern. Sobald sich irgendwas ändert, sagen die Alarm, das ist relativ schwierig zu benutzen. Oder wenn man es relativ einfach zu benutzen macht, dann ist es relativ ineffektiv. Erfahrung mit. Und natürlich Backups machen ist eigentlich immer das Beste. Ja. Also bestimmte Malware, die zerschießt das System dann eigentlich auch, wenn sie sich in Masterboot-Record einbaut, und ist es sehr schwer, sie loszuwerden. Teilweise empfehlen wir da auch dann mit Live-CD irgendwie das zu reparieren und da ist ein Backup eigentlich immer das Beste. So, und das, ja, wenn man sich das selber baut, dann warum gibt es dann jetzt kommerzielle Hersteller? Das muss natürlich dann alles irgendwie verpackt werden. Ja? Das, man kann jetzt natürlich dem unbedarften, durchschnittlich erfahrenen Linux-Desktop-Benutzer, der gestern noch Windows benutzt hat, kann man das natürlich jetzt nicht so vorsetzen, sondern was eigentlich eine kommerzielle Antivirus-Lösung ausmacht, sind natürlich dann auch noch diese Geschichten, dass man irgendwie eine Administrationsoberfläche dazu hat, die das alles abdeckt. Dann, wenn man ein Netzwerk administriert, auch das ganze Netzwerk da administriert. Das muss ja irgendwie schon benutzerfreundlich sein. Sehr viel geht es auch aktuell um Geschwindigkeit. Also da muss wirklich gedreht werden, dass man das eigentlich gar nicht mehr merkt. Fällt natürlich dem durchschnittlichen Anwender nicht. Ich habe jetzt irgendwie Antivirus installiert, das System ist jetzt 10% langsamer. Oder Websurfen. Die Webseite lädt 0,3 Sekunden länger, das nervt die Leute dann. Deinstallieren sie es, dann haben wir auch nichts von. Ne? Und ja, am Ende ist das Ganze schon auch personalaufwendig. Ja? Also ich bin auch so ein bisschen erstaunt, dass das KlammerV so als Freiwilligenprojekt so mit teilweise kommerziellen Angeboten dahinter funktioniert. Weil wir haben da schon einen Stab von Leuten sitzen, die da tagtäglich auf der Hut sind und gucken, was kommt gerade rein. Dann werden Updates veröffentlicht und neue Versionen und was passiert jetzt mit Handy und so weiter. Also wenn das richtig gut funktionieren soll, dann kann das ohne so Personalaufwand und Dienstleistungssupport eigentlich nicht gut funktionieren, glaube ich. So. Wie gesagt, also Malware für Linux gibt es zwar theoretisch schon so ein paar hundert, aber sind eigentlich kaum verbreitet. Natürlich kann jetzt jeder irgendwie sich Spaß machen, einen gehackten Bildschirm schon hochladen. Dann haben wir dann, wenn jetzt jeder einen macht, dann haben wir 100 mehr, ne? Aber das ist ja Quatsch. Rootkits und so gibt's, klar, das kennt, glaube ich, auch jeder. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem, einfach gehackte Server. Nicht gehackte Linux-Desktops, eher weniger. Gehackte Server, und da ist aber jeder eigentlich neu. Und das ist eigentlich auch kein Virusausbruch, sondern das ist immer so ein spezifischer Fall. Und den muss man dann auch spezifisch lösen, teilweise vor Ort oder so. Da kann man nicht einfach irgendwie Antivirus drüber installieren, dann ist es weg. Das geht nicht so einfach. Was ich aber jetzt so sehe, wie gesagt, so eine richtige Antiviruslösung hat auch Dienstleistungen, Personalaufwand und so dahinter. Und wenn es jetzt wirklich mal zu einem Ausbruch kommen würde, weil jetzt Linux ist Desktop-Distribution Nummer 1 in ein paar Jahren, dann könnte es schon ein strukturelles Problem geben, weil es natürlich jetzt keinen gibt, der da jetzt schon im Antivirus-Bereitschaftscenter sitzt und darauf wartet. Ne? Da sitzen natürlich viele schlaue Leute und die bedienen auch viele tolle Produkte und können da Detections und so erstellen. Aber das ist natürlich alles sehr auf Windows ausgerichtet. Einerseits die Leute selbst von ihren eigenen persönlichen technischen Erfahrungen und so, auch die Produkte selbst, ja, die kennen natürlich dann die ganzen Executable-Formate von Windows ganz im Detail und haben da total, können da die Bytes erkennen und wenn da irgendwas verschoben wird, wissen die genau. Könnte man natürlich alles ersetzen, tut man dann entweder die Leute umlernen oder tut sich einen Haufen Kernel-Hacker anstellen, schreibt dann die ganze Software um, dass sie dann auch das ELF-Format auseinanderfieseln kann und so weiter, aber das ist natürlich jetzt nicht gemacht. Also wenn es jetzt wirklich mal losgehen würde, dann müssten dann schon sehr viele Antivirus-Hersteller oder diejenigen, die da Dienstleistungen anbieten, umdenken. Und das könnte so ein bisschen ein strukturelles Problem geben, wenn es denn mal kommen wird, aber das ist aktuell noch nicht der Fall. So, also die Antwort auf die ursprüngliche Frage ist hier ein. Ne? Also die technischen Voraussetzungen, ich denke, das wollte ich zum Ausdruck bringen, sind eigentlich vergleichbar. Es gibt jetzt keinen Grund, warum Linux sicherer ist oder unsicherer ist als Windows oder man kann alle Plattformen, sobald man irgendeine Sicherheitslücke hat, genauso hacken. Und die menschlichen Voraussetzungen, die das Ganze begünstigen, insbesondere im Fall Trojaner, sind ähnlich. Ja. Man kann sich jetzt darüber streiten, wer sind jetzt die erfahrenen, versierten Benutzer, aber im Schnitt und gerade wenn sich Linux noch weiter verbreiten wird, sind sie auch ähnlich. Ne. Man macht natürlich die Anwendungsprofile sind Durchschnitt verschieden, weil halt Linux im Schnitt auf anderen in anderen Zusammenhängen eingesetzt wird, also Sprichwort Server. Aber wenn Benutzer dann mehr Linux-Desktops benutzen und dann ihre Bankgeschäfte und alles machen, dann wird es genauso relevant sein. Aktuell sind es halt andere Einsatzbereiche in der Masse. Die Masse ist ja immer wichtig. Deswegen hat man dann auch sieht die Effekte von Sicherheitslücken. Deswegen ist die Sicherheitskultur einfach unterschiedlich. Windows-Benutzer werden eingebläut, sobald sie den Rechner anmachen, müssen wir Antivirus installieren. Den Linux-Administratoren von Servern, den bläut man jetzt nicht direkt ein, aber die haben natürlich dann schon Sicherheitslücken patchen, Dienste abschalten, Firewall, Intrusion Detection, das sind so die Sachen, die die Leute im Hinterkopf haben. Ja. Einfach nur, weil es halt aus verschiedenen Traditionen gewachsen ist und die Anwendungsprofile unterschiedlich sind. Aber ja, die Zukunft ist immer offen, also wir warten auch noch, wie kommt es mit Handys, wie kommt es mit Macs. Könnte man denselben Vortrag jetzt auch nochmal für Mac halten. Das hat nochmal ein bisschen andere Voraussetzungen, aber die technischen sind auch gleich. Also wir sitzen da eigentlich und warten und schauen, was da kommt. Ich sag, wenn es jetzt wirklich losgeht, dann hätten so einige ein Problem, weil man halt die Experten und die Technik noch nicht hat, aber man kann es natürlich schreiben. Aber es hängt halt davon ab, wie die Anwendungsprofile sich... So, jetzt habe ich sozusagen mit einem Jein geantwortet und dort nach Hause. So, jetzt sind wir auch fast durch. Gibt es eine Frage? Ich glaube, ich weiß nicht, ob einer mit Mikrofon rumkommt, oder ich wiederhole die Frage ansonsten auch für die. Ja, okay. Also die Frage nochmal fürs Tonband hier: Wie ist die Chance, dass ein durchschnittlicher Linux-Anwender, der sich vernünftig verhält, aber eigentlich proaktiv nichts macht, nach einem Jahr im Internet übernommen wurde. Zahl ist schwierig. Ich würde mal sagen, ist eigentlich nahe Null, wenn man da jetzt nicht grob falsch macht. Das war vielleicht vor ein paar Jahren noch anders. Mittlerweile sind ja auch die Sicherheitsupdates. Früher war es ja so, die Sicherheitsupdates musste man ja immer von Hand, Upget, Update und tralala. Mittlerweile gibt es da ja auch unter Ubuntu so, da leuchtet das auf, klicken Sie hier und so, wie bei Windows. Ne? Da war man eigentlich ein bisschen hinterher auch, Windows, ne? In dem Fall. Ansonsten kenne ich jetzt so die Standardinstallation von diesen verschiedenen Distributionen auch nicht immer. Ich installiere natürlich immer so ein bisschen was genau, was ich will. Aber die Dienste sind ja hauptsächlich abgeschaltet, da ist immer eine Firewall drauf. Da geht es dann schon darauf, man muss dann natürlich auch erstmal den Heimrouter da irgendwie durchdringen, hacken. Das ist relativ schwierig. Ne? Also die Hauptverbreitungsvariante ist ja Web. Da ist aktuell das Problem relativ gering, aber wenn die Leute halt immer mehr wilde Plugins installieren, dann kann das schwierig werden. Aber aktuell ist, glaube ich, das Problem einfach nicht gegeben, weil die Software relativ gut aktualisiert wird, die Plugins sind alle paketiert, offiziell alles von einer Quelle und so. Das ist also relativ schwierig, relativ gering, denke ich. Ja, das bezieht sich jetzt auf gezielte Attacken. Und gezielte Attacken sind natürlich ein ganz anderes Spiel, weil gezielte Attacken gehen ja am besten, indem man einfach mal anruft und erzählt, ich bin der und der, können Sie mir Ihr Passwort geben. Ja, das ist ja so irgendwie die Kevin Mitnick-Variante, glaube ich, auch gewesen. Ne? Oder wenn man was wirklich will, dann brechen die in der Nacht ein, nehmen den Rechner mit und so, also mit Geheimdiensten und so, die haben da Methoden. Ne? Also gezielte Attacken, wenn man wirklich einen verärgert hat oder irgendwelche staatlichen Stellen und so, die haben immer Möglichkeiten, gezielt. In die Masse ist sehr schwer, das ist so die Erkenntnis. Die Masse ist sehr schwer, also so Geld verdienen und so, ist ja, oder nicht Geld verdienen, aber Geld abschöpfen, ist sehr schwer. Aber in gezielte Attacken sind ziemlich einfach, denke ich. Andere Fragen? Ja, genau, also nochmal fürs Band, das ist ja ganz, eigentlich ist es ganz einfach. Man schickt einfach irgendjemanden in ein Perl-Skript und sagt, ja, mach das mal. Hör es mal aus, es ist ganz wichtig, um dein System sicher zu machen. Oder irgendwas, ne? Und dann ist es so. Also ein Virus zu erstellen, der irgendwie die technische Definition erfüllt, ist natürlich total machbar. Aber es macht halt keiner, weil man muss es dann natürlich in die Masse schon effizient verpacken, verbreiten können und das lohnt sich eigentlich nicht aktuell. So, dann war der nächste hier. Ja. Ja. Also das ist natürlich ein Argument, Open Source und so ist sicherer, aber da würde ich mich nicht drauf einlassen. Weil man kann natürlich die Zahlen vergleichen, aber du siehst ja trotzdem, der Quellcode und dies und jenes, gibt es hunderte mindestens, wenn nicht gar tausende von Sicherheitslücken. Das nützt mir natürlich, da kann ich natürlich sagen, okay, vielleicht hatte Windows jetzt oder Adobe 10.000. Aber das nützt dem Endanwender nichts, wenn die Zahl größer als 0 ist, ne? Ja, da möchte ich keine Aussage zu treffen. Also das denke ich, da sollte man mal drüber nachdenken, ob das so stimmt. Na? Natürlich gibt es diese Argumente Open Source und so, das funktioniert auch, das trägt sicher dazu bei, aber die technischen Möglichkeiten, um Malware zu verbreiten, sind genauso noch immer noch gegeben. Ja, genau. Okay, das ist ja die Gegenargumentation schon seit jeher gewesen, ne? Dass der Quellcode ist offen und dann sagen natürlich Security through Security funktioniert nicht. Die anderen sagen, es funktioniert aber ein bisschen und das hilft auch schon. Und ja, das ist ein anderes Argument. Ich denke, ich würde mich da nicht drauf verlassen. Es hilft ein bisschen, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, bitte, im Gang. Okay, der Einwand war, bei Linux oder bei freier Software dauert es teilweise Stunden oder Tage, bis der Patch bekannt ist. Bei Windows oder proprietären Systemen dauert es sehr viel länger. Das stimmt sicher im Schnitt auch, wobei müsste man jetzt mal Statistiken vergleichen. Aber ich bin ja auch in einigen Projekten so ein bisschen in den für die Teams mit drin und ich weiß, dass da Bugs auch 3 Monate rumliegen. Ja, also nur weil es offen ist, heißt es nicht, dass da sofort einer auch weiß, wie man es löst und dass es dann auch beim Endanwender ankommt. Weil im CVS heißt ja nicht, der Endanwender hat es dann auch installiert. Insbesondere in Serverumgebungen, wo das dann noch durch die IT-Abteilung und dann kann man nicht ständig restarten und so. Und auch darauf, es stimmt auch, aber auch darauf würde ich mich nicht verlassen. Verschlüsselung, ja, hilft da. Ja. Ja, wiederum, also die Frage war natürlich, man kann auch den Datenverkehr zwischen Routern und so abfangen und wenn man dann wirklich ist, natürlich sollte man dann verschlüsseln, aber wenn man wirklich will, kann man es vielleicht auch entschlüsseln. Das ist wieder gezielte Attacken. Gezielte Attacken sind ganz andere Geschichten, sind immer möglich. Und man muss natürlich auch ins Netzwerk reinkommen, wenn das ein internes Netzwerk ist und eine gezielte Attacke starten will, kann man sich auch am Fürtner vorbeischleichen, meistens, wenn man es wirklich will. Ne? Das sind dann noch ganz andere Geschichten. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen über Spam und Phishing und wie das alles funktioniert und so. Da kann man noch weitergehen. So, ich denke, wir machen dann auch Schluss. Ich bin noch ein bisschen da, wer sich ein bisschen unterhalten will. Aber ansonsten denke ich, danke und gute Heimreise auch noch.